请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 21. März 2026 im Programm. Zuerst das Kulturpanorama mit Benedikt Kroll. Anschließend folgt Reise durch Taiwan. Heute geht es um Mobilität in Taiwan. Wie kommt man von einem Ort zum anderen? Wie gut ausgebaut ist das öffentliche Verkehrsnetz und wie sind die Preise? Nun zuerst das Kulturpanorama.
Zwölf Länder weltweit erkennen Taiwan oder offiziell die Republik China als Staat an. Nur diese zwölf Staaten unterhalten mit Taiwan formelle diplomatische Beziehungen. Doch zugleich ist Taiwan in einem Maße wie nur wenige andere Länder auf internationale Einflussnahme und Sichtbarkeit angewiesen. Denn die Volksrepublik China erhebt auf Taiwan Anspruch und droht diesen, falls nötig, mit Gewalt durchzusetzen. Alleine ist Taiwan jedoch aller Voraussicht nach nicht imstande, sich nachhaltig gegen das übermächtige chinesische Militär zu verteidigen. Wie also kann Taiwan die internationale Gemeinschaft dazu bewegen, China von einer Invasion der Insel direkt oder auch indirekt abzuhalten, wenn Diplomatie im klassischen Sinne keine Option ist? Aus der Sicht der taiwanischen Regierung lautet die Antwort Soft Power. Und genau darum geht es in dieser Ausgabe Kulturpanorama. Ich zeige kurz auf, wodurch sich Taiwans Soft Power auszeichnet und mache dann auf eine ihrer Formen aufmerksam, die meiner Meinung nach in jüngster Zeit relativ unbemerkt immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Wer regelmäßig Nachrichten zu Taiwan verfolgt, dem mag aufgefallen sein, dass taiwanische Politiker immer wieder, wenn sie sich an ausländische Vertreter oder die ausländische Öffentlichkeit wenden, betonen, Taiwan stehe für demokratische Werte, Freiheit und Frieden in der Taiwanstraße. Oft heißt es dabei, Taiwans Schicksal und das der Welt seien vereint. Hier zum Beispiel ein Ausschnitt der Rede von Taiwans Vizepräsidentin Xiaobi Kim im Europäischen Parlament Ende letzten Jahres.
So let me say this clearly. Taiwan is not just relevant. It is indispensable to the global conversation on peace, prosperity and the future of democracy.
Sie sagt, Taiwan sei für die Zukunft von Frieden, Wohlstand und Demokratie auf der ganzen Welt nicht nur wichtig, sondern unentbehrlich.
Uphold the principles that are common expectations of humanity and of the UN Charter, which prohibits the threat or use of force to resolve disputes. Peace in the Taiwan Strait is essential to global stability and economic continuity, and international opposition against unilateral changes to the status quo by force cannot be overstated.
Weiter ruft die Vizepräsidentin dazu auf, die Werte der UN-Charta hochzuhalten. Sie sagt, alle Staaten müssten sich gegen den Gewalteinsatz in der Taiwanstraße aussprechen. Das Interessante hier ist, dass Taiwan sich auf die UN-Charta beruft, obwohl Taiwan selbst nicht Mitglied sein kann, weil China dies verhindert. Dass Xiaobi Kim im EU-Parlament überhaupt sprechen konnte, war bereits eine besondere Ausnahme. Dieses Verhältnis, davon, dass Taiwan international häufig ausgeschlossen wird, sich dann deshalb kreative Wege suchen muss, um gehört zu werden und dann an sogenannte universelle Werte wie Freiheit, Frieden und Demokratie appelliert, illustriert gut, was Softpower ist und wie Taiwan es einsetzt. Softpower bezeichnet die Fähigkeit, andere dahingehend zu beeinflussen, dass sie die eigenen Ziele adoptieren, ohne dass man dabei sogenannte harte Mittel einsetzt, wie Gewalt oder direkte finanzielle Bestechung. Da Taiwan, wie gesagt, aus den meisten bedeutenden internationalen Organisationen auf Druck von China hin ausgeschlossen ist, bleibt der Inselrepublik fast nichts anderes übrig, als sich auf Softpower zu verlassen. Taiwan ist meiner Beobachtung nach dadurch still zu einem Meister darin geworden, über unkonventionelle Wege Beziehungen aufzubauen und Einfluss auszuüben. Es gibt dafür viele Beispiele. Das wohl bekannteste ist aber die taiwanische Chipfertigung. Taiwan nutzt den technologischen Vorsprung von TSMC, um auf einer Ebene Beziehungen mit anderen Staaten zu vertiefen, die nicht formell diplomatisch ist, aber dennoch von hoher strategischer und politischer Bedeutung. Als Deutschland zum Beispiel nach der Covid-Pandemie aufgefallen ist, wie sehr die heimische Industrie von Chips, die in Taiwan gefertigt werden, abhängig ist, wurde der Bau eines taiwanischen Werks oder eines Werks in Zusammenarbeit mit TSMC in Deutschland zu einem wichtigen Ziel der Bundesregierung. Taiwan nutzt diese Kooperation im Bereich der Chipfertigung dann, um gleichzeitig den Austausch in anderen Bereichen wie Forschung und Wissenschaft zu fördern. All das, ohne dass dabei die Linie des diplomatischen Austauschs überschritten wird, für den sich Deutschland dann vor China rechtfertigen müsste. Ein weiterer Bereich, in dem Taiwan auf Softpower setzt, ist die Kultur. In meinen Gesprächen sowohl mit Kulturschaffenden hier in Taiwan, aber auch mit Experten aus Deutschland, ist mir aufgefallen, dass Taiwan hier langsam, aber sicher immer mehr an Beachtung und somit auch an Bedeutung gewinnt. Kürzlich habe ich zum Beispiel Karin Betz darauf angesprochen, wie Taiwans Politik kulturelle Exports fördert. Karin Betz ist die wohl wichtigste Übersetzerin chinesischsprachiger Literatur ins Deutsche. Sie hat international bekannte Autoren aus China, wie Liu Cixin, der das Three-Body-Problem geschrieben hat, ins Deutsche übersetzt. Sie ist also besonders qualifiziert, zu vergleichen, wie viel internationale Aufmerksamkeit Kultur aus China und aus Taiwan bekommt.
Denn was ein Staat mächtig macht in der Welt, ist nicht nur politische Macht, es ist vor allem Softpower. Die wird gerne unterschätzt, die sogenannte Softpower. Damit haben zum Beispiel Japan und Korea zum Beispiel, die haben aktuell eine unglaubliche Softpower. Also über Literatur, aber vor allem auch über Film. Japan sowieso über Mangas. Das heißt, Softpower heißt, es gibt eine Konsumkultur, eine Populärkultur in Europa, weltweit, die Produkte jeder Art, ob Musik, Film, Literatur aus Japan und Korea konsumiert. Und Taiwan bricht gerade auch in diese Richtung auf und für eine Macht zu werden, die Softpower ausübt, das dauert noch, ist ein längerer Weg, es dauert ja immer eine Weile, aber damit wird Taiwan auch die Volksrepublik China abhängen, um mal politisch zu werden, denn in der Volksrepublik China tut man leider gerade alles, um die Softpower zu reduzieren, wenn man Künstler eben nicht frei machen lässt, was sie wollen, dann kommt da nicht viel, da entsteht nicht viel an neuen Themen und an Avantgarde, die im Ausland sichtbar macht, was alles möglich ist.
Einen grundsätzlich ähnlichen Eindruck hat mir Lucia Obi vermittelt, die für die Internationale Jugendbibliothek München arbeitet.
Wir haben viel darüber geredet und es ist eigentlich das Gegenteil. Es ist so vielfältig hier, dass man nicht weiß, wir haben diskutiert mit gestern, gerade mit verschiedenen Verlegern, gibt es was Taiwanisches? Nein. Es gibt jeden Stil, hier sieht man schon die unterschiedlichen Stile. Es gibt von fotorealistischen Comics bis völlig abstrakten, künstlerisch wertvollen Bilderbüchern, alles, was man weltweit sehen kann. Und die Koreaner und die Taiwaner sind die Illustratoren und die Polen vielleicht, die die wichtigsten Bilderbuchpreise und Illustrationspreise abräumen auf der ganzen Welt. Und die Stile sind völlig unvergleichbar. Also es gibt nichts, was ich sagen würde, was typisch Taiwan ist. Es ist alles da. Und das ist Ausdruck dieser multikulturellen Gesellschaft hier, die einfach Immigranten aus ganz Südostasien aufnimmt, ohne einfach wie in Deutschland dann drüber über Finanzierbarkeit zu meckern. Es ist Ausdruck dieser Gesellschaft, die offen ist, warmherzig, kreativ. Das zeichnet vielleicht die taiwanische Kinder- und Bilderbuchliteratur überhaupt aus. Anything goes, ja. Und auf hohem Niveau.
Klar, Frau Obi bezieht sich hier sehr konkret auf ihren Bereich der Kinderbuchillustrationen. Aber meiner Meinung nach sind ihre Einsichten auf Taiwan insgesamt übertragbar. Zugleich zeigt sich online aber seit einigen Monaten ein überraschender, entgegengesetzter Trend. China ist zum ersten Mal in der modernen Geschichte überhaupt cool. Immer mehr junge Leute interessieren sich online für China und die Kultur und das Essen und alles, was mit China zu tun hat. Aber ob dieser Trend die gleiche Haltwertigkeit hat, wie das, was aus Taiwan kommt, das bleibt abzuwarten. Mit anderen Worten, wie wichtig sind demokratische Freiheiten wirklich für die Schaffung von Kultur, die im Ausland konsumiert werden soll? Braucht es diese Freiheiten wirklich oder überholt China Taiwan auch ohne sie? Ich bin gespannt und beobachte die Situation weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche im Kulturpanorama.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Reise durch Taiwan.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Radio Taiwan International mit dem Reisemagazin Reisen in Taiwan. Und da ja manche Gesprächspartner von mir besonders Anklang finden, habe ich mir mal einen wieder vorgeknöpft, also zum Interviewtermin gebeten. Das ist der Sebastian. Hallo, Le.
Hallo Kirill, ja. Ich freue mich, dass ich wieder am Start sein darf. Ja,
natürlich, also was du zu erzählen hast, du hattest ja schon laufend die Insel umrundet.
Ja, das war mal ein Abenteuer.
Ja, genau, davon hattest du auch berichtet. Also ging ja mal eine Radiosendung oder sogar zwei hatten wir da, glaube ich, für in Anspruch genommen, wo du mal deinen ganzen Laufbericht von Danshui Star, also von Taipei 101 starten, um die Insel rum und dann wieder angekommen bist. Also du hast schon was gesehen.
Ja. Schöne Insel ist es.
Ja, weitestgehend. Da wir ja schon so viel besprochen haben wie Ilan und Danshui hatten wir auch schon mal besprochen und Taichung und weiß nicht was, habe ich mir heute mal ein besonderes Thema ausgesucht.
Ich bin gespannt.
Und das ist, da das Magazin ja Reisen in Taiwan heißt, möchte ich heute einfach sagen, Reisen in Taiwan ist auch das Gesprächsthema zwischen uns.
Wunderbar, perfekt.
Das habe ich im Brainstorming, in einem 24-Stunden-Brainstorming habe ich dafür gebraucht, um dann mit diesem Thema mal hervorzukommen. Und da waren wir auch gleich in der Diskussion vertieft. Ist es gut, hier zu reisen? Ist es schlecht, hier zu reisen? Oder auch nicht? Also du vertrittst die Ansicht.
Ich sage, es ist sehr einfach hier zu reisen und auch günstig. Wenn ich das mal mit Deutschland vergleiche, wie viel da hier also ein Zug kostet von Stadt zu Stadt, hier zum Beispiel, oder auch die U-Bahn ist hier super günstig. Ja. U-Bike kann man die ersten, 10 Minuten umsonst sogar fahren.
Es kommt auf die Stadt an, in der du es fährst.
Okay. Ja. Hier in Taipei ist es so.
Ja, also in Neu-Taipei ist das, glaube ich, nicht so. Da wird sofort abgerechnet, was ich jetzt auch nicht so schlimm finde. Also es ist so,
super Service.
Hier ist eigentlich schon ganz okay. Was heißt ganz okay? Es erleichtert einem das Leben doch schon ganz schön. Aber natürlich habe ich dich auch darauf hingewiesen, wir kommen aus dem Großraum Taipei, wo ja auch noch Taoyuan und Keelung so zugehören. Und da ist das Netz natürlich sehr gut ausgebaut. Es gibt die U-Bahn, es gibt sehr viele Buslinien. Also Busmöglichkeiten sind sogar extrem viele. Und wie du gesagt hast, das gute alte U-Bike. Das heißt, wenn du auch nachts mal keine Heimfahrgelegenheit hast, kann ich immer noch das U-Bike retten.
Exakt, ganz genau.
Und dann gibt es dann natürlich auch noch Eisenbahn. Ja, gibt es eine Eisenbahnlinie.
Ich fahre auch sehr gerne mit der Eisenbahn, muss ich sagen. Im Vergleich zu Deutschland. Da fahre ich sehr ungern mit der Deutschen Bahn.
Ich fahre morgens und abends oft mit der Bahn zur Arbeit. Pünktlichkeit ist natürlich schon besser als in Deutschland, aber abends erlebt man dann doch öfters mal so das ein oder andere Desaster.
Echt? Was ist zum Beispiel?
Dass ich einmal in Schuling, also auf dem Weg nach Taipei, ist der Zug Ende und wir werden rauskomplimentiert.
Ach so, okay. Okay.
Aber ich stieg dann auf U-Bike um. Trotzdem hatte ich hier noch einen ganz schönen Weg bis nach Taipei und ich hatte auch eigentlich einen Termin, den ich hätte gerne wahrnehmen wollen. Also, mit dem Zug möchte ich jetzt nicht ganz so unterschreiben, dass die super pünktlich oder super zuverlässig sind. Morgens, in den Abendstunden kann es dann auch schon mal, und das ist meiner Meinung nach, wird häufiger, aber Letztendlich ist es natürlich auch nur, Taiwan hat 1000 Kilometer Schienennetz, 1000 Kilometer. Aha. Du musst das vergleichen mit Deutschland mit 44.000 Kilometer Schienennetz.
Ja gut, natürlich, das ist ja einfacher.
Ja genau, Frage. Und auch viel mehr Auslandsverkehr. Aber Deutschland hat dann, glaube ich, auch sein Schienennetz, glaube ich, reduziert auf 39.000 Kilometer.
Okay. Ja, ist einfach nur, gefühlt ist es einfach besser.
Ja.
Ich bin auch in Deutschland viel mit der Bahn gefahren. Ja. Und hier, wenn ich mit der Bahn fahre, habe ich ein super Erlebnis. Das Ticket ist nicht so teuer wie in Deutschland.
Das ist richtig.
Hat sofort einen Sitzplatz. Ja, man muss sich erst den Sitzplatz dazu kaufen wie in Deutschland. Und ja.
Okay, ja, okay, mit dem Sitzplatz, weil er nicht belegt ist. Ja, aber
kommt auf die Bahn an. Ich meine, genau. Du fährst vielleicht mit diesen Bummelbahnen. Hm. Da bekommst du natürlich keinen Sitzplatz. Aber wenn du jetzt von Taipei nach Taichung fährst, ja, dann bekommst du sofort das Ticket mit dem Sitzplatz.
Falls ein Sitzplatz noch da ist.
Ja,
aber
meistens
ist das stimmt. So. Ja, ja.
Richtig, genau.
Ja. Aber also zum Beispiel zu chinesischen Neujahr wäre es dann auch mit dem Sitzplatz vielleicht
natürlich,
auch
du hast recht,
zu weit.
Natürlich.
Aber ja, ich stimme natürlich auch zu und ich spreche da auch so ein bisschen das Problem an, dass was ich an der U-Bahn, an den hiesigen U-Bahn und Straßenbahnanbietern, aber das ist in vielen Städten so, die fahren jetzt nachts nicht.
Ah ja,
gut. Und ich meine, in Deutschland kannst du immer noch um 2 Uhr nachts auch noch auf eine Straßenbahn hocken, musst halt nur ein bisschen warten, aber trotzdem sind sie endlich nach Hause. Und da ist natürlich ganz gut mittlerweile, dass es das U-Bike gibt. Auf jeden Fall, dass man
das ist so gut.
Ja, die letzte U-Bahn verpasst hat, kann man immer noch mit einem U-Bike losfahren.
Und überall gibt es diese Station, also wie in Taipei jedenfalls. Ja. Ne? Ich weiß nicht noch, wie es in anderen Städten ist, ob wir auch so ein gutes Netz haben. Also hier ist es ja richtig gut.
Chinyong hat sich verweigert, sich ja immer noch den U-Bike. Es gibt bis heute keine. Warum, weiß ich auch nicht. Es gibt zum Beispiel in Geelong keine. Die Gemeinde Geelong hat keine. Warum, weiß der Geier. Aber klar, U-Bike ist eine tolle Sache. Aber was toll ist, ist es landesmäßig einheitlich. Und du könntest sogar theoretisch dein U-Bike von Taipei nach, wenn du in Radfahrlaune bist, nach Kaichung fahren und dort wieder andocken.
Das ist super gut.
Ja.
Und das ist auch so gut gemacht, ne, mit der Easy Karte, einfach dran und zack, geht's los. Die ersten 10 Minuten sind umsonst.
Meistens. Also das ist von Gemeinde zu Gemeinde so ein bisschen unterschiedlich, okay. Aber also,
hier ist es so.
Ja, genau, richtig. Also wenn du mal auf die Schnelle mobil sein willst, dann hilft dir das U-Bike. Wie wir auch gesagt haben, gibt's hier im Großraum Taipei sehr viele Busse, also unglaublich viele Busverbindungen. Nur da musst du natürlich auch das Chinesische kundig sein, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Also inzwischen mit Google Maps kann man auch ohne Chinesische schaffen.
Okay.
Ja, also Google Maps zeigt dann genau an, welchen Bus man nehmen muss und wo man aussteigen muss. Also inzwischen braucht man nicht mehr so viel Chinesisch, finde ich.
Ja, okay, ich hatte natürlich immer das Problem, da kommt ein Bus und du siehst auch das chinesische.
Ach so.
Eine chinesische Anzeige. Ist das jetzt wirklich einer, dir hilft, dann musst du immer schnell, an der Bushaltestelle sind ja mehrere Nummern und deren Strecken so schematisch dargestellt. Ja, ja. Muss jetzt echt schnell suchen, wo will ich eigentlich hin? Ist mein Zielpunkt da auch irgendwo in der Nähe, da musst du immer schnell sein. Ach, jetzt kommt die 9009.
Ja.
Die geht nach da und da schnell gucken. Wo fährt die lang? Und da musst du schnell die Zeichen finden.
Musst du denn viel Bus fahren?
Nee, eigentlich nicht so.
Ja. Ich musste mal sehr viel Bus fahren hier in Taiwan.
Ja.
Und zwar, als ich hier zur Uni gegangen bin, zur Zhengda.
Ja.
Denn da kommt man nur mit dem Bus hin.
Ach, richtig.
Da muss man erstmal zum Zoo fahren, Taipei Zoo.
Genau.
Steigt man da aus. Und dann muss man vom Taipei Zoo mit dem Bus nach Zhengda fahren.
Aber die liegt doch eigentlich recht nah am...
Ja, ist nicht so weit. Aber sie haben keine eigene MRT-Station. Wollten sie damals nicht.
Noch nicht, aber es kann sein, dass die gelbe Linie, diese Rotlinie bis dahin verlängert wird.
Das ist ganz nicht praktisch für die Leute.
Ja, genau. Aber das wird auch noch einige Zeit dauern.
Ja.
Ob der Linienschluss dann ganz rund, das ist diese gelbe Linie, davon ist ja jetzt so ein Viertel fertig. Der ist geplant, dass du wirklich eine Rundlinie hast, eine O-Line.
Ja. Das wäre gut.
Aber ob wir die noch erleben, bin ich mir auch nicht ganz sicher, denn so jung bin ich auch nicht mehr.
Ja, klar.
Ja, aber ich will mich nicht beklagen.
Ja, also in Taipei kommt man schon sehr gut rum. Auch mit der MRT, ne?
Ja, genau. Gerade, da warst ja auch für Touristen, für nicht ortskundige Touristen auch ganz gut ist, eine U-Bahn ist immer ein ganz guter Wegweiser, zuverlässig, man weiß genau, wo man hin und her fährt und so. Das ist auch für Neuankömmlinge immer ganz zuverlässig. Es gibt ja mittlerweile sogar diese U-Bahn vom Flughafen direkt, die dich sicher nach Taipei
so
bringt.
So einfach, ja, das ist so gut.
Richtig, aber auch halt nur, wenn du nach Taipei willst. Natürlich willst du anderswo hin in Taiwan, kannst jetzt wiederum nicht direkt mit der U-Bahn fahren.
Ja, natürlich, U-Bahn das fahren. Ja, stimmt. Aber ich kann mich noch daran erinnern, wie es damals war, als es diese U-Bahn vom Flughafen noch nicht gab. Da gab es eben mit ganz vielen Busunternehmen, mit ganz vielen kleinen Bütchen, wo man Tickets kaufen musste.
Genau.
Und das war schon ein bisschen unübersichtlich, wenn man als Ausländer hier ankam.
Vor allem als Neuankömmling.
Da war so, was? So viele Busse und alles auf Chinesisch.
Ja, sitzt du überhaupt im Richtigen? Ja. Dann am Ende fährst du mit dem Bus los und denkst so,
genau, so war es. Das
ist überhaupt der richtige
Bus. Das war so das richtige Taiwan-Abenteuer, was wir noch mitgemacht haben.
Ja.
Aber jetzt, die Neuankömmlinge, sitzen sich einfach in die U-Bahn und fahren einfach nach Taipei Main Station. Boom.
Genau.
Super einfach.
Ja, genau. Das ist also verlässlichste Neuankömmlinge oder halt auch, wenn Leute einen besuchen wollen und mich fragen, kannst du mich vom Flughafen abholen? Mein Bruder sagt, nein, brauch bald. Nimm einfach diese U-Bahn. Ich erkläre dir kurz. Folge den Pfeilen, gute Beschriftung und übersichtlich. Und auch wenn man halt die Übersichtlichkeit der taiwanischen U-Bahn gewohnt ist und dann in ein anderes Land kommt.
Deutschland zum Beispiel.
Von Deutschland. Auch nach Shanghai oder auch, also ich meine, vor allem auch in Shanghai habe ich es echt sehr vermisst, diese Übersichtlichkeit, diese Erklärung, also genau erklären, was du wo machst.
Das ist so einfach.
Ja, genau.
Ja, nur mit den Farben, okay, rote Linie oder grüne Linie. Und sag mal zum Beispiel, ich komme ja aus Dortmund, aus dem Pott, ne?
Ja.
Ist das viel komplizierter? Ja, U46, U48, man hat keine Ahnung, was ich mal jetzt nehmen muss. So, ich jetzt Dortmund habe, keine Ahnung.
Ja. Richtig, ich in Köln hatte ich auch immer das Problem, dass das ja nach Zonen berechnet wurde, der Fahrpreis. Ja. Und ich auch mir nie ganz sicher war, wie wird das jetzt berechnet. Die meiste Zeit hatte ich ja sowieso immer ein Semesterticket, deswegen war es mir egal.
Genau.
Aber es gab halt auch mal Zeiten, wo das Semesterticket dann halt nicht mehr galt und ich mir dann doch irgendwie einen Fahrschein holen wollte, wenn ich den nicht riskieren wollte, schwarz zu fahren.
Immer nur Kurzstrecke.
Ja, genau, ich habe nichts gesagt. Aber ich verstehe das Zonensystem von Köln bis heute nicht. Ich kann ja heute bis heute, wie man das bezahlt und welche Fahrpreise das dann ergibt. Kurzstrecke. Oder ich, wie man es halt in Deutschland gerne macht, mit dem Auto. Wir fahren
natürlich
mit dem Auto.
Natürlich. Das braucht man nicht. Also
nicht unbedingt, sagen wir so.
Also ich habe überhaupt keine Probleme. Nee. Ich wohne auch jetzt nicht in der Innenstadt, ich wohne hier jetzt in Beto, ne?
Nee.
Und ja, wir haben kein Auto, kein Problem. Entweder U-Bahn, entweder MRT, oder wenn nicht MRT, dann nehmen wir halt ein Taxi, U-Bahn und fertig. Das ist halt viel günstiger als in Deutschland. Das kann man sich wirklich mal leisten.
Ja, richtig. Ja, also in Deutschland hätte dann gleich mal einen 50-Euro-Schein weg.
Ja. Oder so.
Naja, aber okay, rumkommen in Taiwan. Okay, begeben wir uns aber auch Reiseinternehmen, begeben wir uns mal ein bisschen raus aus Taiwan.
Ja, gut.
Aus Taipei, Entschuldigung, aus dem Großraum Taipei. Da wird es dann plötzlich nicht mehr ganz so flauschig. Hsinchu oder sowas, das sind ja reine Autofahrerstädte. Auch Tainan, muss man sagen.
Ja, stimmt.
Da gibt's ja keine U-Bahn, da ist das auch alles so ein bisschen...
Naja, auch nicht, ne?
In Taichung gibt's mittlerweile eine Linie. Ja, und das soll auch wohl ausgebaut werden. Ich habe Taichung nur ohne U-Bahn-Linien erfahren, als ich ganz früher da wohnte. Und sonst bin ich immer Rad gefahren, was natürlich echt bei den damaligen Verkehrsverhältnissen doch schon sehr gefährlich war und ich nicht ganz schadlos überstanden habe. Aber die Verkehrsverhältnisse haben sich auch gebessert in den letzten 20 Jahren, muss man ganz klar sagen. Bis früher noch sehr gefährlich war oder sehr rasant zuging, ist heute schon, die Verkehrsmoral hat zugenommen auf jeden Fall. Ja. Okay, aber natürlich gibt's dann auch so, wir können ja auch mal nach Nantou gehen, wir können auch so in diese ganzen Nachteidungen gehen. Da ist dann plötzlich alles auch nicht mehr ganz so leicht zu erreichen, vor allem wenn man Berg rauf will oder sowas, da bist du auf Busse angewiesen, wo du auch nie so ganz sicher sein kannst, fährt der, wohin fährt er und wo lässt er mich raus.
Also ich muss sagen, ich bin jetzt schon verwöhnt, ich fahre immer nur Taxi. Vielleicht liegt's daran, dass ich schon älter bin als früher als Student hat man das nicht so gemacht, weil man aufs Geld geachtet hat. Ich achte immer noch aufs Geld, aber es ist jetzt wirklich in Ordnung, mal so ein Uber zu nehmen für, keine Ahnung, 100 NT oder so oder 50.
Ich dosiere das immer noch mal sparsam, aber Also nur wenn die Firma zahlt zum Flughafen. Wir meine Dienstreisen zum Flughafen, dann nehme ich auch immer mal gern Uber. Aber ich sagte, das kostet von Taoyuan bis zum Flughafen. Also Taoyuan ist ja, also 500 bis 600 kostet das dann
durchaus. Ja, okay.
Aber die Firma zahlt.
Dann ist in Ordnung.
Ja. Aber meistens fahre ich dann halt auch gerne, breche ich der Firma nicht, wenn ich von zu Hause aus starte, dann nehme ich dann doch die Airport-Linie, also diese Airport-U-Bahn.
Ja, das macht doch Sinn.
Genau, und mittlerweile hat man ja doch sogar diesen T-Pass, der...
Was ist das genau?
T-Pass, das heißt, du kannst für 30 Tage lang alle Verkehrsmittel hier im Raum Taipei nutzen.
Genial ist das.
Ja,
wie teuer Betreuer ist das?
1200 NT, ja.
Oh, das ist also okay.
Aber es ist jetzt in der Diskussion, ob das beibehalten wird. Es ist, läuft seit einigen Jahren, man besagt, T-Pass wäre irgendwie... hätte Budgetschwierigkeiten.
Naja.
Und es ist ab jetzt von Monat zu Monat wohl immer so ein Ratespiel.
Aber
für Pendler sowieso gut.
Wie das Deutschland-Ticket.
Ja, genau.
Sehr günstig, ne?
Für Pendler wie mich, ich bin ja nun wirklich sehr am Pendeln. Für zur Arbeit, da ist das schon sehr, sehr...
Von wo nach wo fährst du denn?
Von Xinjiang bis Taoyuan.
Ah, okay.
Ja, da, deswegen halt ja, auch...
Das ist recht viel.
Ja, mit dem Zug müssen... Ich habe die Möglichkeit, entweder mit dem Autobahnbus zu fahren.
Ja.
Der ist natürlich so ein bisschen bequemer. Oder dann halt, aber steckt auch auf dem Verkehr fest.
Ja.
Oder ich kann halt, wie ich gesagt, den Zug nehmen. Mittlerweile mache ich eine Mischung aus beidem. Manchmal Zug, manchmal Überlandbus. Und was jetzt neu ist, es gibt ja jetzt diese Straßenbahn, die wird jetzt bald eröffnet von... wo ist es von Banqiao nach Sanxia und die geht auch fast bis Taoyuan.
Ah, okay.
Das heißt, ich habe jetzt noch eine dritte Möglichkeit, ja, nach Hause zu kommen. Einmal mit der Straßenbahn, dann muss ich aber dann wieder in die U-Bahn und mehrmals wechseln. Einmal mit der U-Bahn und dann in die Eisenbahn oder mit dem Überlandbus.
Okay. Ja, nicht schlecht. Wie lange brauchst du?
Ja, kommt immer drauf an, auch mit dem Verkehr. Also mit Zug, also wenn es wirklich alles so ist, wie es läuft, dann ist mit Zug am verlässlichsten. Wenn der Zug nicht zu spät kommt, aber dann sind es so um die 50, 55 Minuten.
Oh, ja, das muss recht lange.
Genau, ist schon recht lange und da muss ich auch mich echt beeilen, dass ich dann auch den und den Zug und die U-Bahn bekomme. Mit dem Überlandbus hängt schwer vom Verkehr ab. Kann schon mal richtig in 50 Minuten, kann aber auch in anderthalb Stunden sein. Und mit Straßenbahn und U-Bahn werde ich halt noch ausprobieren, sobald die läuft.
Ja, klar.
Diese Straßenbahn nach Sanxia, die eigentlich für 2023 vorgesehen war. Und ich habe auch immer bei der Fahrt zur Arbeit immer so den Bau verfolgt, wie weit der Fortschritt. Aber es war dann doch das Jahr 2026, jetzt hat man es angekündigt, wird die jetzt in den nächsten Monaten eröffnen. Man darf gespannt sein.
Ja.
Oh, da... Aber wenn ich dann jetzt auf die Zeit schaue, da merke ich ja schon fast, wir haben uns dann doch ein bisschen festgequatscht.
Wie immer.
Ja, wie immer eigentlich. Wie immer. Ja, es vergeht wie im Flug. Ja, also das war unser Thema Reisen in Taiwan. Reisen und Mobilitätsmöglichkeiten.
Genau.
Wollen wir das mal so ein bisschen als Überbegriff da nehmen.
Also ich bedanke mich, Sebastian.
Sehr gerne.
Ich bin immer wieder gerne dabei. Ja,
genau. Und ich bin ja auch leicht hierher gekommen nach Beitou mit der U-Bahn. Mit
der U-Bahn, natürlich.
Ja, genau.
Mit der roten Linie.
Ja, mit der roten Linie, genau. Die rote Linie, dazu kann ich auch mal kurz noch was sagen. Da gibt's, wenn du auf YouTube Danshui 1988 eintippst, dann siehst du jemanden, der hat das gefilmt, als das noch eine Eisenbahnlinie war.
Ja.
Und das ist auf YouTube.
Ja, cool.
Du das kannst mir
ja letztes Mal auch
erzählen. Ja, genau. Da sehen wir mal wieder, wie sich unsere... Hast du denn das Video schon gesehen?
Das gesehen.
Ja, gut. Okay. Also auch für Taiwan Interessierte, tippt mal Danshui 1988 ein. Und ihr seht diese alte U-Bahn-Linie, wo sie noch an der Bahnlinie war. Hat jemand komplett abgefilmt und man kann es mal mit heute vergleichen. Ne?
Cool.
Sehr ja, spannend. Okay, damit bedanke ich mich und wünsche noch allen deutschsprachigen, teilweise interessierten Zuhörern einen schönen Tag und tschüss.
Ciao.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 21. März 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.